Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem, wenn ich richtig gerechnet habe, vierten Abend in der Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Mein Name ist Volker Friedrich, lehre hier an der Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen, ich glaube jetzt in der 13. Runde, zu organisieren. Schön, dass Sie respektvoll gucken, Frau Ebert-Steinhübel, dann kann ich gleich mal angeben. Wir haben jetzt allerdings erst in einer Beta-Version, wir müssen da noch ein paar redaktionelle Korrekturen vornehmen, aber von den 12 Vorgänger-Vortragsreihen stehen jetzt die Vorträge, bei denen eine Audioaufnahme gelungen ist, und das sind immerhin insgesamt 115, online. Sie können also, wenn Sie auf die Internetseiten der Studiengänge Kommunikationsdesign gehen, dann finden Sie einen Punkt Studium Generale. Und wenn Sie da draufklicken, dann finden Sie alle 12 bisherigen Reihen und all die Tonaufnahmen, die da sind. Wir müssen bei ein paar Tonaufnahmen, habe ich gemerkt, noch etwas nachbearbeiten. Manchmal wurde zu früh gedrückt und dann ist erstmal so eine halbe Minute Raumgeräusch da. Nun gut, da müssen Sie mit leben, aber Sie können eine Menge nachhören, falls Sie das interessiert. Und das ist immerhin schon ein ganz munteres Archiv. Ich glaube, Sie finden es an keiner deutschen Universität in dem Ausmaß. Stanford hat, gebe ich zu, hat etwas mehr Vorträge online, aber immerhin, 115 sind ja schon mal was. Also, herzlich willkommen zu dieser Runde. Die Vorträge von dem Semester, falls Sie sich Hoffnung machen sollten, werden nicht Woche um Woche online gestellt, sondern erst nach dem Semester. Sie müssen also, wenn Sie es erleben wollen, hier tatsächlich sein. So, wen haben wir heute zu Gast? Frau Dr. Anja Ebert-Steinhübel. Wenn Sie mal durchforsten, was so in den letzten Semestern gelaufen ist, werden Sie, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Vorträge von Ihnen auch finden. Was sollten Sie über unsere Referentin wissen? Sie hat, jetzt muss ich die Reihenfolge richtig hinkriegen, Kommunikationswissenschaften studiert. Bei Ihnen steht, glaube ich, im Portfolio politische Wissenschaften, bei mir stand da Politologie, es ist das Gleiche. Sie haben Wirtschaftspsychologie studiert, richtig? Und jetzt habe ich mindestens noch 2 Sachen vergessen. Helfen Sie mir? Und die Wirtschaftsphilosophie. Na, immerhin, also. Da kann man schon mal einen Abend mit füllen, wenn man all die Themen auch nur anreißen möchte. Also, 5 Fächer. Mittlerweile hat sich Frau Ebert-Steinhübel promoviert mit einem spannenden Thema, wie ich finde. Sie hat sich nämlich mit den Universitäten beschäftigt und ob sie in einer Modernisierungsfalle stecken. Und ich denke, das Oberthema dahinter ist lebenslanges Lernen dann auch gewesen. Ja, heute Abend werden wir was über Nichtwissen hören und wir werden es zu Ihre Überraschung in Verbindung gebracht bekommen mit Unternehmenskommunikation. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Ebert-Steinhübel.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Fragen Sie das nur Tonaufnahmen oder auch ganz?
Tonaufnahmen. Ich glaube, das Mikro ist noch nicht da. Kann es sein? Ich glaube, die sollte auch gehen.
Nach links geschoben, okay, gut. Ja, Sie haben letzte Woche was über Sozialkompetenz gehört. Meine technische Kompetenz ist so mindermäßig ausgereift, aber ich hoffe, dass ich es mit dem anderen Bereich wettmachen kann. Also ich habe das eine oder andere studiert, das waren nicht alles Hauptfächer, also um Gottes Willen, sondern zu meiner Zeit hat man noch ein Magisterstudium absolviert, ich zumindest, Magister im Gegensatz zum Diplom. Das heißt, es waren schon mal 3 Fächer damit erschlagen, also ganz so dramatisch war es nicht. Und ich habe in München studiert, da konnte man sehr schön und sehr lange und sehr intensiv sich aufhalten und studieren. Das hat dann auch noch das eine oder andere an Zeit dazu gebracht. Was ich aber jetzt hauptsächlich mache, neben solchen Abenden wie diesen, ich halte solche Vorträge, Seminare, moderiere auch mal den einen oder anderen Kongress im Rahmen unserer eigenen Unternehmensberatung. Wir haben eine Unternehmensberatung, Managementberatung, die IFC Ebert in Nürtingen. Nürtingen ist eine Kleinstadt im Schwäbischen zwischen Stuttgart und Tübingen. Und dort bin ich tätig, A, in der Beratung, das heißt für die gesamte Palette der sogenannten weichen Themen, Strategie, Führung, Kommunikation, vor allen Dingen auch Organisation, Personal- und Organisationsentwicklung. Das Thema, was letztes Mal da war, Kompetenzentwicklung, ist so mein Steckenpferd und ich halte eben Vorträge dieser Art auch mit diesem Spannungsfeld Kommunikation, Strategie, Lernen. Und ein bisschen von der Kommunikation habe ich heute mitgebracht und ich habe noch was mitgebracht, nämlich einen kleinen Hingucker im Vortragstitel, die Bedeutung des Nichtwissens. Das heißt, wenn Sie so wollen, sind wir heute gleich fertig. Können nämlich alle wieder gehen, wenn wir nichts gelernt haben, dann wären wir eigentlich, aber das Wörtchen eigentlich soll man ja in der Kommunikation nicht sagen, schon fertig. Aber ich muss trotzdem sagen, das Nichtwissen war tatsächlich so ein kleiner Gag, den ich eingespielt habe, als ich mal Professor Friedrich gefragt habe, ob ich den Vortrag oder einen Vortrag in dieser Reihe Kraft und Macht der Worte halten möchte. Und es war tatsächlich so, dass ich mich an einem Abend mit jemandem unterhalten habe, der ein sehr erfolgreicher Unternehmenslenker ist, einer sehr mittelgroßen AG, 500, 600 Leute. Und wir haben ihn damals beraten mit dem Thema Wissensbilanz und Wissensmanagement. Und er fragte mich abends nach dem ein oder anderen Glas Wein, Frau Ebert-Standen, was denken Sie denn, was ist denn eigentlich wertvoller oder wichtiger im Unternehmen? Das Wissen oder das Nichtwissen? Was würden Sie sagen? Wissen ist Macht. Ich will Sie vielleicht ein bisschen da jetzt auflockern. Ich habe ihm, das war im Übrigen, wenn Sie schauen in der Literaturangabe, das war der Franz Reinisch, der hat auch ein Buch über das Wissen geschrieben und ist also mit seinem Wissensmanagement auch sehr erfolgreich gewesen und sehr ausgezeichnet worden, gesagt, Herr Reinisch, ich befürchte, das Nichtwissen in Ihrem Unternehmen ist zumindest unterm sozialen Gesichtspunkt der Wertigkeit das viel, viel dramatischer und das viel, viel gewichtigere. Und das war so ein Gedanke, der im Hinterkopf blieb und deshalb würde ich gern mit Ihnen so ein bisschen einen Parcours schlagen. Was könnte denn das bedeuten, das Wissen und das Nichtwissen? Wo ist denn da so der Unterschied? Wann wird denn das Nichtwissen relevant und wann hat es eben in der Tat eine ökonomische oder eine soziale Bedeutung? Und ich möchte es einbetten eben jetzt in den Kontext Organisation, Unternehmung oder Kontext Kommunikation. Und habe mir dazu folgenden roten Faden überlegt, nämlich am Anfang mal zu überlegen, wo stehen wir denn heute, wenn wir über Wissensgesellschaft sprechen oder durchaus auch Nicht-Wissensgesellschaft, den Begriff gibt es in der Tat. Das heißt denn, das Wissen oder auch die Intelligenz in Bezug auf Organisationen, was muss man darunter verstehen? Wie zeichnen die sich aus? Was müssen die denn für Bestandteile haben oder für Funktionalitäten, um auch in dieser Wissensgesellschaft mitkommen zu können? Ein ganz relevanter Teilbereich, nämlich auch dieser wirklich ökonomische Aspekt, vor allen Dingen auch in den 90er Jahren ein Riesenthema, nämlich das damals sehr neue, heute mittlerweile nicht mehr neu, aber immer noch nicht komplett verbreitete Thema des Wissensmanagements in Unternehmen. Werden wir kurz ansprechen, damit Sie so diesen gesamten Radius sehen. Und dann die Frage, wo und wie entsteht denn dieses Wissen in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation? Und wenn ich nun gezielt Unternehmenskommunikation auf den Weg bringe, das heißt, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie wird intern die Kommunikation im Unternehmen besser, über Führungsinstrumente, über Fragen, wie integriere ich Mitarbeiter, wie verteile ich Informationen im Unternehmen oder extern, wie positioniere ich mein Unternehmen am Markt, wie werde ich bekannt, wie drücke ich meine Werte, meine Ideen nach außen aus, also das ist diese Unternehmenskommunikation, da gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Wo findet sich denn da das Wissen, wo findet sich da vielleicht auch das Nichtwissen? Und eben dann zum Schluss, an welcher Stelle wird das denn womöglich dann in der Tat kritisch, dieses Nichtwissen? Ein großer Bogen, Und ganz zum Schluss, ich muss es so sagen, nämlich gestern, ich sagte es vorhin, gestern habe ich noch festgestellt, ich hätte mir die Gedanken gar nicht machen müssen. Es gibt bereits eine Wissenschaft des Nichtwissens. So ist das, wenn man zu spät googelt. Ja. Die nennt sich Agnotologie. Und die hat wohl ein Neurologe, ich meine in Stanford, ich weiß es nicht mehr, also irgendein FAZ-Artikel stand das drin, entwickelt, beziehungsweise definiert, nachdem er festgestellt hat, dass es zwar toll war, wie aufmerksam seine Studenten ihm immer gelauscht haben und wie gut sich auch seine Bücher, unter anderem wohl ein 1400 Seiten starker Wälzer über neurologische Grundlagen, zumindest verkaufen, ob sie auch gelesen wurden, wusste er nicht. Und wie alle danach rausgekommen sind, so wie beim Faust, ne, was ich schwarz auf weiß besitzt, kann ich getrost nach Hause tragen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt habe ich im Prinzip so ein kompaktes Wissen und habe das meinen, wie Sie ja alle sitzen, meinen Studierenden vermittelt. Und die gehen raus und sagen, ach, ich habe so viel gelernt und habe auch noch dieses schwere Buch. Aber im Grunde, hat er gesagt, kann es gar nicht darum gehen, sondern es kann eher darum gehen, wie gehen wir denn damit um, was wir nicht wissen? Wie kritisch sind wir denn gegenüber unserem eigenen Wissen? Oder wie dramatisch ist es vielleicht dadurch, dass wir nun meinen zu erlauben, wie unser Gehirn funktioniert, aber die blinden Flecken womöglich viel, viel größer sind. Das heißt, das war so diese, wenn Sie so wollen, in der Tat eher aus der naturwissenschaftlichen Begründung heraus, was ich sehr, sehr spannend finde, eben nicht aus der Philosophie, die Überlegung, es müsste eigentlich eher darum gehen, das Nichtwissen zu vermitteln. Und ich kann mir vorstellen, als das erste Mal seine Studierenden ins Seminar dann gekommen sind, er gesagt hat, heute fangen wir nicht, schreiben wir nicht im Stoff fort an der Seite so und so viel, sondern heute frage ich Sie mal, was wissen Sie denn noch nicht? Oder fragen Sie mich mal, was weiß ich noch nicht? Ich glaube, da gab es einen gewissen Aufruhr, wäre auch meine Variante. Also das ist so der philosophische Rahmen und Sie merken schon, ich habe jetzt einen Kandidaten, der hat gesagt, überlegt sich noch, ich gucke Sie nachher nicht an, ob er vielleicht gleich bleibt. Ich werde Ihnen heute keine Antworten liefern können, sondern ich würde mich freuen, wenn am Schluss die eine oder andere Frage entstünde und wir vielleicht gemeinsam diese Frage entstehen. Eben genau auch diese Frage, was ist denn wichtiger, das eine oder das andere, oder kann man es denn überhaupt beantworten? Weil ich sagte, ich möchte es in die Kommunikation einordnen, deshalb drei Prämissen. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, das ist mein Credo. Mein zweites Credo stammt von einem etwas noch bekannteren Kommunikationswissenschaftler als mir, von dem Paul Watzlawick. Das heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und die Unternehmen haben das bitter feststellen müssen, indem sie irgendwann festgestellt haben, da die Defizite, die sie haben in der Kommunikation, für die zahlen sie auch. Eine Organisation, so zum Beispiel ein Betrieb, eine Institution wie diese Hochschule hier, ein Unternehmen, basiert auf Kommunikation, entsteht durch Kommunikation. Und wenn in einer Institution oder in einer Organisation, in einem Unternehmen etwas schief geht, dann kann man mittlerweile natürlich sagen, gut, vielleicht ging das Geld aus. Aber bevor das Geld ausgegangen ist, wird es wohl der Fall gewesen sein, dass irgendetwas in der Planung nicht funktioniert hat. Dass irgendwelche Kontrollsysteme nicht funktioniert haben. Und bevor die Kontrollsysteme nicht funktioniert haben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Manager an der Spitze mit demjenigen, der für die Finanzen verantwortlich ist, nicht die entscheidenden Dinge definiert hat. Und bevor das wiederum auch nicht passiert ist, Sie sehen es, es geht immer um Kommunikation, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wer trifft denn bei uns an welcher Stelle welche Entscheidung? Das heißt, die Kommunikation, dieses weiche Thema, ist in der Tat maßgeblich entscheidend über ökonomischen Erfolg. Kann man das bis hinten sehen? Das ist ein ganz schönes Bild, aus häufig für das Thema Unternehmenssteuerung. Da steht normalerweise noch ein Satz drüber. Und der Satz, der da drüber steht, heißt, wenn nicht bald eine Weiche kommt, dann sind wir verloren. Sprich, wenn ich in einem System einem wissenschaftlichen System ausschließlich Wissenschaft, in einem ökonomischen System ausschließlich ökonomisch vor mich hin argumentiere, nur die eine einzige Perspektive habe. Und diese Perspektive, die diese beiden haben, ist eben, wir wissen, wir sind hier in den Gleisen unterwegs. Und die gehen in diese Richtung. Und die führen auch von A nach B. Da ist durchaus ein Ziel und das ist durchaus durchdacht dieser Weg. Ja. Aber wenn ich eben manchmal die Perspektiven nicht aufgreife, schwierig. Also erste Prämisse, Kommunikation. Zweite, ganz, ganz kurze Prämisse, das kennen Sie bestimmt auch, Kommunikation ist eben nicht so ausschließlich und so einfach bestimmbar in Form von das weiß ich und das möchte ich meinem Gegenüber vermitteln und dann weiß das Gegenüber das auch. Sondern die Information, die ich Ihnen oder Ihnen oder Ihnen Ihnen weitergebe, wird auf eine bestimmte Art und Weise transportiert. Und selbst wenn ich ihm jetzt sage, ich habe Ihnen doch gestern genau XY erzählt, könnte es sein, dass Sie mir sagen, ja, XY habe ich nicht verstanden. Ich habe Z verstanden. Weil ich mir von Ihnen nämlich gar nichts sagen lasse. Sie sind ja nur eine Aushilfsdozentin oder was auch immer. Das, was wir in der Kommunikation eben vermitteln, dieses Wissen, gibt es einmal auf dieser oberen Ebene, auf dieser Sachebene und zum Zweiten auf der Ebene, die darunter ist. Und das Spannende in der Kommunikation ist, dass wenn wir über Ziele oder rationale Themen sprechen, wie immer das darunter auch ansprechen müssen. Was ich sage, wird durch das Wie mein Gegenüber interpretiert, wozu Sie es verwenden, warum es für Sie wichtig ist, welches Bedürfnis Sie haben, welches Interesse Sie gerade haben, warum Sie hier sitzen. Diese Motivation wird darüber dann entscheiden, was von dem ich rein sachlich in derselben Form für alle hier vermittle, was von dem Sie mit nach Hause nehmen. Das sind ganz vereinfacht diese zwei Ebenen der Kommunikation. Und man hat lange bei diesen beiden Ebenen gesagt, naja, auf der einen Seite gibt es das Faktische, das Wissen, das Rationale und auf der anderen Seite gibt es dieses Irrationale, das Nichtwissen. Die Ökonomen haben gerne gesagt, auf der einen Seite gibt es das Ökonomische, das zählt, das Geld und auf der anderen Seite gibt es ein bisschen das Soziale, das brauchen wir schon auch. Ja? Aber wenn man sich den Eisberg nochmal anschaut, merkt man, es ist kein hier richtig und klar und rational und auf der anderen Seite bisschen schwammig, bisschen weich, bisschen irrational, sondern das eine bedingt das andere. Ob ich eine Entscheidung treffe, entscheidet sich bei mir im Kopf nicht rational, sondern entscheidet sich daran, wie wichtig sie für mich ist, welches Bedürfnis sie bei mir befriedigt, wie ich emotional damit umgehe, welche Vorüberlegungen ich dazu habe, welche Werte ich insgesamt mitbringe. Das Wie entscheidet es was. Ich habe vor kurzem, es gibt, ich glaube, ein Spiegel-Sonderheft über Entscheidungen gelesen, ganz spannendes Experiment. Zwei spannende Geschichten, eine erzähle ich Ihnen. Das eine war, da hat man festgestellt, das ist kein Experiment, das, also war jemand krank, weiß nicht, durch eine Krankheit, durch einen Unfall. Er konnte nicht mehr entscheiden. Das heißt, der Mann konnte kognitiv alles ausführen, was noch ging. Man hat ihm gesagt, hier ist ein Zettel und ein Stift, schreib mal da einen Satz hin. Dann hat man dem Mann aber nicht einen Kugelschreiber hingelegt, sondern zwei. Er ist in der Lage, etwas aufzuschreiben. Er kann schreiben, er kann auch das hören, was ich ihm sage, kann das auch verstehen, er könnte das umsetzen. Er tut es aber trotzdem nicht, weil er sich nicht entscheiden kann, welchen von diesen, darf ich es kurz nehmen, von diesen beiden Stiften er nehmen möchte. Das Rationale der Entscheidung wird dadurch vorgesteuert, wie wichtig ist mir etwas. Ist mir der rote wichtiger oder der gelbe? Was ist mir lieber? Erst dann kann ich mich entscheiden. Und noch eine phänomenale Geschichte in diesem Zusammenhang. Man hat Gruppen Rechenaufgaben machen lassen. Und hat gesagt, wir testen mal, ob sie die einfachen oder die schwierigen Rechenaufgaben lösen können. Und während die gerechnet haben, sind die mal an einem Buffet vorbeigegangen. Und auf diesem Buffet waren Schokoladen, Torten und Pudding und lauter so süße, schöne Sachen aufgebaut. Und auf der anderen Seite Obstsalat und so Karottensticks und sowas in dieser Art. Jetzt hat man Folgendes festgestellt. Also ich rechne hier mal die einfachen Aufgaben, marschiere vorbei, nehme mir was zu essen, mal die schwierigeren Aufgaben. Man hat festgestellt, und das dürfen Sie jetzt gerne auch in Zukunft verwenden, wenn ich schwierigere Rechenaufgaben lösen muss, greife ich zu den Karotten oder zum Schokoladenkuchen? Weil Sie immer Schokolade mögen, oder? Was Süßes, richtig, ja. Eine mögliche Erklärung, das kennen Sie auch alle, vor Prüfungen, da gönnt man sich mehr Süßes, ne? Also wenn man Süßes mag, vorausgesetzt. Sie würden jetzt sagen, mag ich die Karotten lieber. Was ist passiert, aber wie erklären die das? Sie sagen, in dem Moment, wenn der Verstand so wahnsinnig blockiert ist mit dem Rechnen, ist für die Emotionen gar nicht mehr so viel Möglichkeit zu überlegen. Das heißt, so gerade dieses Frauenthema, ach, ich nehme lieber die Karotten, die schmecken mir viel besser. Oder ich esse so gerne Obst. Schokolade mag ich. Das war ausgeblendet. Also Hirn und Geist. Wissen, Rationale und Nichtwissen ist miteinander verknüpft. Das heißt, je mehr mein Hirn, mein Rationales, mein Oben arbeitet, desto eher kann das untere ein Stück weit blockiert sein und umgekehrt. Wir haben da eine Wiege miteinander, wir haben immer beides. Das heißt, wir haben natürlich klar, das, worüber wir sprechen und das, von dem wir alle wissen. Aber wir haben in uns immer auch diesen riesengroßen Bedeutungshintergrund, warum mache ich das, was ist alles. Also diese beiden Seiten in der Kommunikation, in unserem Handeln bedingen einander und das Entscheidende ist, wenn ich jemanden dazu bringen will, etwas Schwieriges, etwas Kompliziertes oder generell etwas zu machen, ihn auf ein Ziel hinzubewegen, gelingt es mir nur, wenn ich ihn von seinem unteren Bereich, von seinem Irrationalen, von seinem Wertehorizont, von seinem Psychologischen, von seinem Unbewussten, von seinen Vorstellungen her mitnehme. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Alles ist Kommunikation, zwei Seiten der Kommunikation. Noch eine letzte Vorbemerkung. Sie kennen vielleicht, es gibt so Bücher, da steht drin, ich sehe was, was du nicht siehst, diese Spiele mit der Wahrnehmung, ja, wo man Dinge gerade steht, auf einmal rund sieht und so weiter. Man muss einfach wissen, man muss einfach davon ausgehen, wenn wir über Kommunikation, über Worte, über Bedeutungen, über Wissen sprechen, dass das, worüber ich spreche, etwas ganz Verschiedenes ist von dem, was Sie vielleicht meinen. Wenn ich mir eine Feder vorstelle und die ganz toll beschreibe und wunderbar und schön finde, jetzt guckt sie wieder weg, ne, dann könnte es sein, dass Sie eine ganz andere im Kopf haben. Sagen wir Techniker, Ingenieure, Architekten. Ich vermute mal, dass sehr viele von Ihnen wesentlich feinen, niedrigere und viel, viel schöner gemalte Federn im Kopf hätten als ich, vielleicht eine Vogelfeder. Ja. Das heißt, man spricht in der Kommunikation oder in der Wahrnehmung davon, dass die Welt, die wir im Kopf haben und die unser Wissen dann auch steuert und unsere Wahrnehmung steuert, eine ganz andere ist als die da draußen. Man nennt das diese innere Landkarte im Verhältnis zu der inneren Landschaft. Und wer das sehr früh festgestellt hat, war in der Psychologie jemand namens Rosenthal, der Studien dazu gemacht hat, wenn man Lehrern gesagt hat, in dieser Schulklasse wurden Intelligenztests durchgeführt, und die hinteren drei, Jetzt erschrecken Sie gleich. Haben ganz super abgeschnitten. Ja? Und die Lehrer gehen mit ihren ganz normalen Prüfungsvorbereitungen, Unterrichtsstoff in diesen Unterricht rein. Das Bild, was ich mir von jemandem mache, prägt im Schluss das Ergebnis. Das heißt, meine hinteren drei, die ich jetzt, glaube ich, mich jetzt komplett ignorieren, würden in diesem Experiment hinterher wunderbar abschneiden. Self-fulfilling prophecy, schon mal jemand gehört? Thomas Theorem war der, der es eigentlich begründet hat. Und dann hat es einer namens Morris übertragen. Morris war Zeichner, Merton, wenn ich schon mit Begriffen um mich schmeiße, dann natürlich sein Merton hat, ist derjenige, der es übertragen hat. Thomas Theorem, Merton oder Self-Fulfilling Prophecy. So wie ich mir die Welt vorstelle, oder das, was ich für real halte, hat für mich, hat am letzten Endes eine Realität, indem ich meinem Handeln darauf Bezug nehme. What men define as real in their heads becomes real in its consequences. Ich gehe davon aus, der kann das, ich verhalte mich ihm gegenüber entsprechend, ich fördere ihn entsprechend, also wird das etwas. Und ganz, ganz vereinfacht weiß man, dass es drei dieser Prozesse gibt, die im Gehirn ablaufen, wenn wir Welt wahrnehmen. Das eine ist, wir wählen aus, das haben wir alle früher mal in der Biologie in der Schule gelernt, das ist die selektive Wahrnehmung. Das zweite ist, wir versuchen das Ganze immer logisch zu einem Ganzen zu bringen, dass es für uns sinnvoll erscheint. Und wir sagen, wozu kann ich das brauchen? Wo docke ich das an? Vorbemerkung, drei Vorbemerkungen. Wir sind im kommunikativen Kontext und wir steuern diese Kommunikation für uns, so wie wir sie letzten Endes brauchen. Wir sind da relativ autark. Ich gehe jetzt wieder eine Runde außen rum. Mit der Frage, habe ich am Anfang gesagt, ich möchte über Wissen und Kommunikation sprechen. Wenn man schaut, wie die Soziologie unsere aktuelle Gesellschaft beschreibt, gibt es mehrere Begriffe. Ein paar davon habe ich Ihnen hingeschrieben. Eine schon etwas älter, von dem mittlerweile verstorbenen Soziologen Niklas Luhmann. Der sagt, wir sind in unserer Gesellschaft immer Weltgesellschaft. Wir können in unserem gesellschaftlichen Sein heute sowieso nicht durch Internet, aber Luhmann ist schon ein bisschen tot und er hat es in den 80er Jahren beschrieben, immer in Bezug auf größere Kommunikationsnetze bezogen. Das heißt, unsere Gesellschaft ist immer Weltgesellschaft. Zweiter Aspekt, diese Gesellschaft, in die wir leben, so hat es Daniel Bell in den 70er Jahren bereits, es wird noch etwas aktueller, waren Sie, glaube ich, zum großen Teil noch nicht geboren, beschrieben, ist eine Informationsgesellschaft, ist eine wissensbasierte Gesellschaft, eine Wissensgesellschaft dahingehend, dass wir Wissen produzieren, klar, und zwar in einem nie gekannten Ausmaß. Man sagt so um die vorvergangene Jahrhundertwende, sprich so um 1905 herum, war der Vergleich von körperlicher zu Wissensarbeit so in etwa 87% waren es genau zu 13% und 2020 rechnet man etwa 25% noch körperliche Arbeit und der Rest ist Wissensarbeit. Und noch dazu, und ich denke mal, die meisten von Ihnen haben ein Handy, aber ich glaube mal, die meisten von Ihnen würden nicht bis ins Detail sagen können, was dieses Handy weiß und wie es funktioniert. Oder liege ich da falsch? Ich habe ein iPhone, das macht manchmal Dinge, von denen ich gar nicht weiß, dass es weiß, dass es das kann. Mittlerweile hängt es sich dann auch mal wieder komplett auf. Es sind wundersame Dinge. Also es passiert, ja. Und selbst wenn jemand gut Auto fahren kann, die Maschine hat mittlerweile eine eingebaute Intelligenz, da muss man schon sehr, sehr guter Automechaniker, Konstrukteur, Elektroniker sein, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Also das Wissen ist in unserer Gesellschaft drin Und noch eine Stufe drüber, die beschreibt die Wissensgesellschaft, die sich heute selber beschreibt, benennt sich als eine sogenannte reflexive Gesellschaft, reflexive Wissensgesellschaft oder mit den Worten eines Soziologen namens Ulrich Beck, bei dem ich übrigens studiert habe, ein ganz netter Mensch, als eine, auch das schon wieder ein paar Jahre her, aber immer noch durchaus aktuell, als eine Risikogesellschaft, in der mit dem Wissen Folgendes passiert. Zum einen wird die Flut, in der Wissensflut, die Flut des Unwissens und vor allem auch der Risiken immer größer. Das heißt, dadurch, dass wir immer mehr wissen, beginnen wir zu ahnen, was kann da noch alles auf uns zukommen. Zum einen die gesamte technologische Geschichte, Thema Nachhaltigkeit, die ökologische Geschichte, das ist in den 90er Jahren geschrieben worden, in den 80er Jahren, die Nichtwissensgesellschaft. Heißt aber positiv formuliert, wenn die Gesellschaft über sich selber nachdenkt, ist das eine ungeheure Beschleunigung. Reflexive Wissensgesellschaft heißt, ich produziere nicht nur täglich so und so viel an Wissen, sondern ich produziere auch Wissen, indem ich wieder nachdenken muss über das Wissen, was ich schon produziert habe. Das heißt, die Gesellschaft sollte anfangen, so sagen die Soziologen, über sich selber nachzudenken, ob sie das kann. Vielleicht noch ein Thema zur Wissensgesellschaft. Kennt es jemand den Ausdruck? Eine Formulierung aus der Lissabon-Strategie, die unter anderem dazu geführt hat, dass sie heute mit einem Bachelor oder einem Master abschließen, weil auch Bologna-Prozess war eine Folge daraus, dass man gesagt hat, eigentlich bis 2010 soll Europa zum dynamischsten Wettbewerbsraum, ich weiß das Zitat gar nicht mehr, dynamischsten Wettbewerbsraum, wissensbasierten Wettbewerbsraum werden überhaupt auf der Welt. Der wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensgestützte Wirtschaftsraum, auch so nochmal umgedreht. Also die wissen, wir sind da zumindest mal in unseren Ansprüchen relativ weit. So beschreiben wir uns selber. So. Das ist der Rahmen. Was passiert nun in der Praxis? Was passiert nun in der Unternehmenspraxis, die ja durchaus diese ganzen soziologischen Geschichten kennt, die weiß, dass ihre Mitarbeiter und ihre Führungskräfte davon mehr oder weniger Ahnung haben, die es in der Tat damit zu tun hat, dass Menschen andere Ausbildungsformen haben, neue Karriereformen, die eher gestückelt sind als noch vor einigen Jahren, die den Wissenarbeitern irgendwo ein Zuhause geben muss. Man setzt sich mit Wissen als Thema spätestens seit den 90er Jahren auseinander. Und da sind erstmal zwei Sachen rausgekommen, die relativ trivial sind. Das eine ist, dass man gesagt hat, okay, wenn ich über Wissen spreche in Unternehmen, muss ich es erstmal irgendwie sortieren, erstmal ordnen. Die jetzt hier drunter stehen, Nonaka und Takeuchi sind, also es kommt noch ein Name, der heißt Probst, sind zum Thema Wissensmanagement eigentlich so die bekanntesten Zitate, sehens von 1995, 97 übersetzt worden, Organisation des Wissens, hieß damals The Knowledge Creating Company. Man wusste, Wissen wird wichtiger. Das müssen Sie sich vorstellen, also normale Unternehmen, die auch schon seit mehreren Jahren nicht Unternehmen, die jetzt irgendwie ganz neue IT-Systeme entwickeln, sondern durchaus auch ein Maschinenbauer, sagt, ich muss mit Wissen auseinandersetzen. Da kommt auf einmal ein Sphärenunternehmen, die konnten sie nicht greifen. Da wird ein Begriff wichtig. Damit konnten viele auch nicht wirklich umgehen, was dazu geführt hat, dass es dann bei vielen auch wieder eingeschlafen ist. Aber jetzt zunächst mal zu den Anfängen. Man hat zunächst mal gesagt, naja gut, ich muss überlegen, welches Wissen will ich denn überhaupt? Ich will das Wissen, das ich verkaufen kann. Also ich will das Wissen, das nach außen dringt. Also ich spreche über das externe oder das externalisierte Wissen. Wissen nach außen weitergeben kann ich nur, wenn ich es irgendwo im Kopf drin habe. Und das heißt dann übersetzt das internalisierte Wissen. So entstehen Modelle. Das heißt, man hat einen Kreislauf entwickelt und gesagt, es muss mir gelingen, in diesem Prozess, wie gelingt es mir, und das heißt nichts anderes, Menschen zur Bildung zu bringen in Unternehmen, eine möglichst qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu machen, eine offene Wissenskultur zu haben im Unternehmen, eine Möglichkeit des Austauschs zu sorgen, auch nach außen, das heißt, meine Mitarbeiter müssen sich mit anderen auseinandersetzen, die müssen sich da gerade noch Fachzeitschriften lesen, die müssen auf Messen gehen, die müssen Wissen anwenden, das Ganze wieder lernen und so wird letztlich Endes der Mitarbeiter oder auch die Führungskräfte wesentlich schneller gebildet, vorausgesetzt, sie sind bereit, das, was sie wissen, das implizite Wissen, das, was sie als Handlungswissen haben, wirklich auch mit anderen zu teilen. Der Begriff hat noch ein bisschen andere Bedeutung, ich will jetzt noch nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber das nur am Rande. Das implizite Wissen ist vor allen Dingen, das explizite Wissen ist das Handlungswissen, das Ausführungswissen, das implizite Wissen, man nennt das auch Tacit Knowledge, ist so ein bisschen auch das Wissen, wie mache ich etwas. Das war auch der Kompetenzbegriff. Also sprich, bin ich in der Lage, Fahrrad zu fahren, ohne jetzt die einzelnen Schritte vor mir her zu sagen, ich kann es einfach. Ja? Also implizites Wissen ist also ich kann es umsetzen. Eine Möglichkeit, Wissen zu beschreiben, ich merke, es wird unruhig, nur eine ganz einfache. Das Wissen im Unternehmen muss auch mehr sein, als das, was ich einfach da habe. Als Daten, als Zahlen, Daten, Fakten. Wissen heißt, ich tausche mehr als Informationen miteinander aus. Wissen hat zusätzlich immer eine ganz andere Qualität. Kann mir jemand sagen, was Informationen sind? Kein so ungebrauchlicher Begriff.
Wenn man selber auch empirische Fakten hat, oder wenn man über mehrere Quellen erfahren hat, dann sind nur Informationen, man weiß nicht genau, ob es jetzt stimmt oder nicht.
Okay, also ich habe was von jemand anderem.
Genau. Zum Beispiel irgendeine Information.
Ich gebe Ihnen eine Information. Mike war gestern mit Rosa essen.
Genau, aber ich weiß ja jetzt nicht, ob das passiert ist oder nicht.
Doch.
Ich weiß nur von ihm, dass es passiert ist.
Ich habe einen Zeugen.
Der könnte aber auch liegen.
Er war auch dabei. Okay. Und wir haben ein Video gedreht.
Genau, okay. Wenn man jetzt in Fakten nennt, sind ja. Aber Daten.
Okay.
Das sind dann keine Informationen mehr, oder?
Nehmen wir mal dieses unglaublich wissenschaftliche Beispiel. Mike war gestern mit Rosa essen. Ist das eine Information für Sie? Wer ist jetzt Mike? Ich sagte, das ist das einfache Modell. Sie merken, was da dahinter steckt.
Ja, ich denke halt, das kommt drauf an, was für Daten man kriegt oder wie die Informationen aufgebaut sind.
Rosa ist Ihre Freundin, Mike ist Ihr bester Freund. Ist das jetzt eine Information für Sie?
Das kann schon eine Information sein.
Jetzt schon? Ja? Ich habe ihm gesagt, Mike ist sein bester Freund, Rosa war bis gestern seine Freundin. Mike und Rosa waren gestern zusammen essen und was sie danach noch so getan haben, darüber schweigen wir beide still, wir haben es ja beobachtet.
Ist schon Information, weil mich geht es jetzt auch persönlich was an. Ja. Bevor ich denke ich mal einfach richtig. Nur halt so, ja, genau. Ich weiß jetzt ein bisschen was, aber was soll ich mit dem
genau.
Anfangen?
Exakt dieses. Information heißt nichts weiter, es hat eine Bedeutung für mich, es hat eine Relevanz. Relevanz, eine Wichtigkeit ist der Wert, mit dem ich Informationen bemesse. Und Wissen heißt, ich speichere das jetzt auch für mich. Das ist für mich dann auch ein Faktum. Das ist mehr als Daten, das ist mehr als Zahlen. Ich könnte auch sagen, Mike ist 1,92 Meter groß und Rosa ist 50 Zentimeter groß, sie ist nämlich ein Hund, aber jetzt wird es dann irgendwo verquer. Ja. Der Umgang mit Wissen, Sie merken es, ist viel, viel komplexer, als man denkt. Das ist so ein Alltagsbegriff. Und ich nehme es Ihnen nicht weg, falls Sie noch abstoßen. Der Titel heißt Macht der Worte. Ja? In dem Moment, wenn ich ein Wort habe, verleihe ich einer Sache Bedeutung, gebe ich ihr Aufmerksamkeit. Das heißt, die Tatsache, dass wir heute über Nichtwissen sprechen, egal was bei Ihnen vielleicht das eine oder andere doch hängen bleibt, das ist Nichtwissen. Irgendwo begegnet man den Begriff hier, ja?
Dann Daten einfach nur Fakten.
Masse, Zahlen.
Ja, genau. Aber die, wo keine Relevanz für sich selbst bedeuten, oder?
Ich hoffe, dass ich das Beispiel noch hinkriege. Daten. Information. Nicht ganz richtig, aber Wissen. Ja? Das ist die Spielart. Und jetzt merken Sie, auf einmal beschäftigt man sich mit so einem Begriff, mit dem Alltagsbegriff, ne? Mit Information, mit Kommunikation, gehen wir tagtäglich um. Und jetzt führen Unternehmen Wissensmanagement ein. Was ist denn jetzt auf einmal Wissen? Ja? Das ist im Übrigen auch das, was häufig schief geht. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn ich als Kommunikationsberaterin zu Unternehmen gerufen werde und man sagt, ja, wir haben die gesamte Information unheimlich, die ganzen Prozesse getunt und jeder kann alle Informationen schnell abrufen und eigentlich müsste die Kommunikation super funktionieren. Funktioniert aber nicht, ja. Also Wissen ist dann wirklich noch eine zusätzliche Qualität. Auch darüber macht man sich natürlich Gedanken, nämlich die Frage, welchen Wert hat denn das Wissen? Und wenn ich jetzt drüber spreche, und es gibt diese Verfallsdaten oder die Haltbarkeit des Wissens, dann ist auch eben etwas typisch und symptomatisch für unsere Gesellschaft, ich muss mir jetzt etwas sputen, dass wir einfach wissen, je aktueller und je detaillierter auch vor allen Dingen manche Segmente des Fachwissens sind, desto schneller drohen sie womöglich zu veralten. Im Übrigen unser gutes altes Schulwissen und durchaus auch das Universitätswissen, das hier mal euphemistisch angenommen, hält noch relativ gut mit. Das nur kurz, also weil Sie jetzt hier geschrieben haben, Haltbarkeit des Wissens, Wissensverfallsdauer, das ist das, was draufsteht. Ja. Bitte? Du hast keine Quelle drauf, fällt mir gerade ein. Gutenberg lässt grüßen, Scheibenkleister. Ich habe es ja aus einem Artikel rausgeklaut, schlicht und ergreifend. Ob das noch so genau... Ja. Okay. Intelligente Organisation oder Wissen in Organisationen, dazu zwei Sätze. Vorbemerkung, das was jetzt hier kommt, die nächsten Details müssen Sie nicht schreiben. Ich möchte Ihren Blick nur auf zwei Dinge lenken. Die Tatsache, dass sich Unternehmen oder Organisationen mit so Dingen wie Wissen und Kommunikation beschäftigen, führt manchmal ein Stück weit dazu, dass sie sich selber überholen. Beispiel, auch, ja, ich bleibe jetzt, weil das auch ein Thema ist, ich führe Kompetenzmodelle ein, ich führe Wissensmanagement ein, ich führe Wissensstammtische ein, habe aber gleichzeitig eine ganz traditionelle alte Organisation, dann klappt das moderne Management-Tool mit meiner alten Struktur letzten Endes nicht. Was im Moment gerade darüber nach, oder worüber im Moment nachgedacht wird, ist, wohin sollten sich denn Unternehmen entwickeln? Und ich muss sagen, das ist jetzt wieder die Literaturtheorie, die sagt, eigentlich müssten wir schon auf der Seite sein. Ich würde mal behaupten, irgendwo hier spielt sich so die Realität ab. Die Form der Organisation unterscheidet sich natürlich nach der Frage, wie verändern sie sich, was ist so der Anstoß von außen. Jetzt kommt ganz viel Inhalt, ich möchte aber Ihren Blick auf zwei Dinge hinlenken. Die unterscheiden sich, oder moderner oder je flexibler die Organisationen sind, desto mehr unterscheiden sich in der Art und Weise des Lernens. Das heißt, man sagt heute, ich mache es weg, damit die Verwirrung, ich mache es gleich wieder rein, nicht zu groß wird. Die Details nützen Ihnen jetzt nichts. Es geht um die lernende Organisation. Es wird davon ausgegangen, dass man sagen kann, Unternehmen sind und Organisationen sind in der Lage zu lernen. Was heißt denn das? Sie haben zum einen ein Wissen aufgrund der Menschen, die in ihnen tätig sind, haben zum Zweiten so eine Art von Gedächtnis? Fragezeichen. Und sind zum Dritten in der Lage, auf das, was an Wissen da ist und auf das, was in irgendeiner Form gespeichert ist, zuzugreifen. Weil Lernen heißt ja, ich bin aufgrund von äußeren Faktoren in der Lage, mein bisheriges Verhalten zu ändern. Das heißt Lernen. Ich mache etwas anders als bisher, ich erweitere etwas, ich kann etwas zusätzlich, das heißt lernen. Input von außen. Behauptung ist, es gibt unterschiedliche Stufen von Unternehmen, von Organisationen, es gibt sogar die, die zu dieser absoluten Selbststeuerung fähig sind. Und wenn die zur Selbststeuerung fähig sind, dann haben sie eine Art des Lernens, die man bezeichnet als Double Loop oder Deutero-Learning. Das heißt, die lernen nicht nur, und das heißt Single Loop, ich muss als Arbeiter in einer Stunde von dem Produkt 100 Stück fertig machen. Ich habe es nicht geschafft, ich habe nur 80 Stück geschafft. Single Loop Learning, also muss ich schneller arbeiten. Double Loop Learning, derselbe Arbeiter, 100 Stück war sein Ziel, bei 80 ist er gerade. Ich muss mir meine Arbeitsgeräte in der richtigen Reihenfolge hinschlägen. Oder ich muss den Bleistift vorher anspitzen. Oder ich muss gleich die Schutzhandschuhe anziehen. Also ich beschleunige den Arbeitsprozess. Das heißt, ich denke darüber nach, wie kann ich den Vorgang schneller machen. Und diese höchste Stufe, ob man sie jetzt so bezeichnet, oder diese modernste Form des Lernens wäre zu sagen, warum mache ich den ganzen Prozess eigentlich alleine? Warum verknüpfen wir nicht unsere Arbeiten miteinander? Das ist zur Frage, muss ich das überhaupt machen? Kann es nicht eine Maschine machen? Also drüber nachzudenken, Single-Loop-Learning, wie werde ich letzten Endes als Organisation immer besser, immer schneller, immer näher am Markt? Modernere Form der Organisation, die über Wissen nachdenkt. Wie kann ich denn das Wissen nutzen? Wie kann ich denn Leute in Teams zusammenbündeln? Wie kann ich Prozesse beschleunigen? Wie kann ich bessere Werbung machen, damit wir schneller am Markt sind? Oder höchste Stufe des Lernens wäre, warum produzieren wir eigentlich hier noch ein Produkt, das der Markt von morgen vielleicht gar nicht mehr möchte? Verstanden? Also Unternehmen, Organisationen, die lernen, wie wir Menschen auch, und Sie können es auf sich selber auch übertragen. Ich bin nicht schnell genug. Ich muss noch schneller rennen. Oder ich muss vielleicht einen anderen Weg gehen. Oder ich fahre ganz mit dem Auto. Also über das Lernen nachdenken. Wie mache ich den einzelnen Prozess schneller? Wie mache ich ihn anders? Oder mache ich vielleicht sogar einen komplett anderen Prozess? Das heißt, lernende Organisation, Also die Fähigkeit, wirklich sich selber da in Frage zu stellen, die Fähigkeit, selber denken und Schlussfolgern zu stellen, dieses Wissen soll in die Organisationen rein. Das habe ich jetzt mehr oder weniger auch schon gesagt. Das heißt, das Wissen wird erkannt, das wird anerkannt, es wird akzeptiert, dass die Potenziale in den Mitarbeitern liegen. Ich kann mit dem Wissen auch umgehen. Ich kann mich selber beobachten. Ich bin eben nicht nur ökonomisch erfolgreich, sondern ich bin auch sozial erfolgreich. Ich weiß um die Wirkungen von Kommunikation. Das sind etwa so die Kennzeichen von einer wissenden, von einer lernenden Organisation. Was sind dumme Organisationen? Laut einem Bekannten, ich darf das sagen, aufgrund der Arbeit, die ich geschrieben habe, bekannten Wissenschaftler, die dümmste Organisation überhaupt. Sagt Helmut Wilke, nicht ich, aber ich habe ihn zitiert. Lassen Sie das auf sich sitzen? Das Wissen wird nicht, er sagt, da liegt so viel Wissen. Es wird aber nicht genutzt. Und die Institution denkt viel zu wenig über sich selber nach. Also laut ihm, laut dem System, das System könnte viel, viel mehr sein Wissen nutzen, sein Wissen teilen, sein Wissen zur Verfügung stellen, das Wissen beschleunigen oder auch das Wissen dosieren, mit Wissen umgehen. Und tut das im Vergleich zu anderen viel weniger. Dumme Organisationen sind genau die, die ein super Marketing haben und super modern sind und schicke Firmenautos haben zum Beispiel. Aber für die Mitarbeiter nicht mal in der Lage sind, einen Kaffeeautomaten hinzustellen. Womöglich. Eine dumme, eine nicht sich weiterentwickelnde Organisation predigt Prozesse, ist modern, ist innovativ, hat aber Abläufe und kann es sich vielleicht noch leisten, auf einem Markt zu arbeiten, auf dem sie unglaublich langsam unterwegs ist. Dumm heißt immer, ich nutze das, was ich habe, nicht. Dumme Organisation, ich bin jetzt mal böse, öffentliche Verwaltung. Es gibt Karrierewege, die vorgeschrieben sind, nicht immer und nicht überall. Ja? Und dann macht man Führungsprogramme. Das dumm bitte nicht, dass mich jetzt einer verhaftet, immer in Anführungszeichen. Ja? Das heißt, ich habe ein Wissen. Ich habe das Wissen sogar in Qualitätshandbücher gegossen. Und ich trage es auch zum Kunden. Aber ich setze es nach innen nicht um. Das heißt, Wissen in einer Organisation für die eigene Organisationsweiterentwicklung zu nutzen, das wäre eigentlich das Kennzeichen einer intelligenten Organisation. Und dieses Wissen nicht zu nutzen. Wissen managen oder mit dem Wissen umzugehen, ich habe es vorhin gesagt, das wird seit einigen Jahren versucht. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, ich möchte es nur kurz zeigen. Seit den 90er Jahren spricht man verstärkt über Wissensmanagement. Im Übrigen mit der ökonomischen Begründung, dass ich durch das Wissensmanagement, Eisberg, jetzt kommt ein betriebswirtschaftlicher Begriff, die Intangible Assets, oben sind die Tangibles, unten sind die Intangibles, also oben ist das Gewusste und unten ist das Nichtgewusste, das Fassbare, das Nichtfassbare. Ich kann dadurch das Verborgene heben. Deshalb hat man gesagt, Wissensmanagement ist was Ökonomisches. Nur kurz dazu, da werden Systeme gemacht wie dieses hier, ich zeige es Ihnen nur der Vollständigkeit halber. Da werden Systeme weiterentwickelt wie das hier, was eigentlich eine Weiterentwicklung ist von dem, was ich vorhin hatte, nämlich Fakten, Daten, Informationen, denen man sagt, es geht letztlich endes um diese Strategie. Aber trotz allem muss man sagen, Wissensmanagement ist da sehr, sehr stark an die Grenzen der Organisationsrealität gestoßen. Also wenn man heute so Umfragen liest, es gibt auch Zeitschriften, die auch mit dem Namen titulieren, Wissensmanagement, sagen immer noch um die, was weiß ich, 80, 90, 95% der befragten Manager, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter in Unternehmen, das ist wichtig, das brauchen wir, aber die Umsetzung ist ungeheuer schwierig. Warum? Weil ich mich da an einem Thema vergreife, das mit Kommunikation zu tun hat, weil ich an einem Thema dran bin, am Wissen, das sehr, sehr stark, wie hießen unsere beiden, Paul und Lisa, nee, Mike und Rosa, ja, was sehr stark an die Person geht. Das Wissen ist an die Person geknüpft. Das heißt, ich kann es immer nur über die Kommunikation bergen. Und das ist das, was dann nicht funktioniert, wenn ich mich versuche, so einer weichen Geschichte mit Management, mit rein ökonomischen Verfahren zu nähern. Die sind nicht trivial, das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage, aber es ist ungeheuer schwierig. Wenn ein Unternehmen ein tolles System entwickelt mit Wissensmanagement, da werden Geschichten erzählt und aufgeschrieben, Wissensintranet, da gibt es ganz, ganz tolle Dinge, die da funktionieren könnten. Wenn ich aber gleichzeitig Menschen habe, die sagen, ich mache da aber nicht mit. Oder warum soll ich denn jetzt als erfolgreicher Projektmanager Ihnen erzählen, was genau mich in diesem Projekt erfolgreich gemacht wird? Ich mache es lieber im nächsten Jahr nochmal so erfolgreich und bekomme dann meine Prämie. Ja, das ist ungeheuer schwierig, solche Dinge zu erzählen. Das heißt, ich brauche da auch dieses Kulturthema. Und deshalb, der Bogen, funktioniert das Ganze letzten Endes nur, wenn ich Wissen als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses letzten Endes entwickle, gemeinsam entwickle und festlege. Die reine Kommunikation im Unternehmen bezeichnet Instrumente, die sich nach innen richten, das klassische Thema, wir machen gemeinsam Ausdruck, wir haben ein Meeting, wir haben eine Mitarbeiterzeitschrift, wir haben Besprechungen, wir haben Unternehmens-, wir haben Führungsrichtlinien, wir haben für uns gemeinsam ein Leitbild, eine Vision, wir haben eine Homepage oder auch ich kommuniziere entsprechend nach außen. Das heißt, die Kommunikation im Unternehmen ist durchaus in bestimmte Instrumente fassbar mit dem Ziel, natürlich, ich möchte Informationen möglichst weit verbreiten. Ich will versuchen, etwas gemeinsam für alle in Worte zu fassen, was Identität stiftet. So etwas wie eine Führungsrichtlinie, wie ein Verhaltenskodex, wie ein Leitbild, in dem ich versuche, festzuschreiben, was sind denn so die Begriffe, die uns gemeinsam bewegen? Was ist denn das, was uns prägt? Das, wie wir sind, aber auch das, was wir nach außen darstellen wollen. Und gerade weil ich das jetzt gerade schon so sage, wie ich sage, merken Sie auch, das ist die positive Seite. Wenn ich darin aber jetzt Begriffe oder Formulierungen habe, sei es auf meiner Homepage, sei es auf einem Vortrag nach außen, sei es in einem Geschäftsbericht, das für den Einzelnen vielleicht nicht stimmt. Da steht in meiner Unternehmensbroschüre, da steht in meinem Leitbild, wir sind offen, tolerant, wir sind weltoffen und wir teilen Wissen. Und gleichzeitig habe ich Führungskräfte, die jedes Mal die Tür hinter sich zumachen und die Putzfrau nur nach Aufforderung reinlassen, damit sie den Papierkorb holt und vorher noch die Sachen sortieren oder wie auch immer. Aber wir sind unglaublich offen. Wir sind weltoffen, aber wir verwenden nur deutsche Produkte. Wir sind flexibel, aber bitte nur zwischen 8 und 5 und die Mittagspause wird eingehalten. Wir sind ungeheuer kommunikativ, aber immer nur im Einzelgespräch. Merken Sie daran, das Typische an dieser Geschichte, Kommunikation heißt, ich formuliere etwas, ich präsentiere etwas, ich externalisiere dieses gemeinsame Wissen, gebe dem eine Bedeutung. Wenn das jetzt aber mit dem privaten Wissen, mit dem privaten Gefühl, mit der subjektiven Einschätzung, mit dem, was ich ganz anders sehe, nämlich mit diesem Nichtwissen kontrastiert, dann sind diese ganzen Instrumente, so wertvoll sie sein müssen, im Übrigen so kostenintensiv sie durchaus auch sind, absolut kontraproduktiv. Dann ist es eher für die Katz. Also Kommunikation basiert nur, wenn es immer gelingt, genauso abzuhören, was wisst ihr denn, was ist denn eure Informationsbasis, wie ist denn unser gemeinsamer Stand? 3 Zitate noch. Ich finde das hier sehr hübsch, ist aber schon etwas älter. Ja. Henry Ford. Ist auch eine Sichtweise. Ja. Damit hat sich im Übrigen das Thema Wissensmanagement gleich erledigt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Ja. Luhmann im Übrigen sagt noch, also nur das, was da ist, nur das, was ich wirklich auch mit Bewusstsein fassen kann, existiert. Luhmann sagt, das System merkt seine Ignoranz womöglich nicht. Da würde ich behaupten, da sind wir heute vielleicht manchmal im Denken schon weiter, weil genau dieses Nichtwissen, genau diese Eckpunkte, wo es nicht stimmt, genau diese Unzufriedenheit, genau dieses, wir müssen noch, aber wir wissen noch nicht genau, wie, ist ja genau das, was uns gerade ärgert. Und warum die Ökonomen aufmerksam sind auf diese weichen Themen, sind genauso diese Dinge. Es ist tatsächlich auch ökonomisch kritisch, wenn so etwas Geistiges, Soziales schief geht. Weil nämlich diese Unproduktivität hat man festgestellt, oder das, was schief geht, basiert im Wesentlichen auf Fehlern. Leute haben nicht verstanden, was ich wollte, die Entscheidungen wurden nicht so weit ausgeführt, wie ich es wollte, ich habe meine Kommunikation nicht richtig übermittelt, die Marketingstrategie hat nicht funktioniert, das heißt die Führung, die Planung und die Kommunikation im Unternehmen hat nicht funktioniert. Frank.
2 Fragen. Doch, ja. Produktivitätsstudie.
Ja.
Wenn die 40% unproduktive Zeit abgeschafft worden wären, würden 40% weniger Leute arbeiten?
Moment.
Das ist auch kein Ziel, glaube ich.
Jetzt nochmal. Wenn die
40%
abgeschafft werden, ja.
Das ist das Ziel, effektiv und mit den Nachbarn zu sein.
Okay.
Was haben wir dann für Probleme? Die ausgeschiedenen Mitarbeiter und die müssen jetzt auch versorgt werden. Und wie stellen Sie sich eigentlich so ein. In Ihrem Bild, das ist Ihr Unternehmen vor, oder haben Sie einen Namen, wo es gut klappt, also Ihr Prinzip, wo es geht, Sie beraten haben, mit Ihrer Firma?
Hier ist mehrere Dinge. Also, erste Frage, nochmal, ich versuche es richtig wiederzugeben.
Ich kann nicht mehr die 40% vielleicht auch gleich auszumerzen.
Nein, das sind nicht Menschen, die man ausmerzt, die 40%. Ja? Sondern die Frage ist, in 40% dieser Arbeitszeit, so diese Studie von Proudfoot, sagen die, gehen Dinge einfach schief. Bleiben Dinge liegen, ja? Ja. Schlicht und ergreifend. Das heißt, der Punkt wäre nicht, was passiert, kann ich jetzt auf Menschen verzichten? Sondern die Frage wäre, was könnte man in der Zeit besser machen? Was könnte man erfolgreicher machen? Wobei ich nicht glaube, dass wir 100% erreichen können. Also das war absolut unsinnig. Ja? Das ist auch nicht das Ziel. Ne? Ja. Ja. Ich wollte nur einfach in den Reihen reingehen. Ja? Aber das Entscheidende ist, und nochmal, und das finde ich ganz interessant, dass man eben wirklich merkt, wie wichtig es ist, was dahinter auch steckt, hinter diesen 40%. Das sind einmal Kommunikations- und Führungsfehler. Was aber auch dahinter steckt, ist die Frage, wie groß ist die Wertschätzung und wie zufrieden und glücklich sind die Leute noch mit ihrem Arbeitsplatz. Also auch das steckt dahinter, was wieder natürlich eine direkte Folge wahrscheinlich vom Führungsproblematik ist. Also wie viel Prozent sind wirklich noch motiviert, auch bei der Sache und gehen auch gerne in den Job oder sagen nur, ich mache nur einfach das, was ich möchte. Ja. Also es ist der Umweg über die Zahlen, um ein Stück weit an die Psyche zu kommen. Ob wir direkt dahin kommen, weiß ich nicht. Ich komme von der Seite, also zu Ihrer Frage, ich komme von der weichen Seite, von der psychologischen Seite an die Unternehmen. Aber die Frage ist ja immer, und das war der Anfang, was ist Information, was ist Wissen, wann ändert jemand sein Verhalten? Für wann ist jemand etwas, wann ist jemand es für jemanden relevant, etwas zu ändern? Und das sind für den einen halt die Zahlen und für den anderen ist es die Zufriedenheit der Leute. Und da werde ich manchmal mich nach der einen, nach der anderen Seite beugen müssen oder im Prinzip so ein Erklärungsmuster machen. Nicht wissen, ich merke, es wird unruhig, wir kommen zum Schluss. Nicht wissen heißt für mich übersetzt nicht Wertschätzung. Nicht wissen heißt, ich bin nicht mitgenommen worden. Nicht wissen kann bedeuten, ich ziehe mich zurück. Nicht wissen führt zu Konflikten. Nicht wissen führt dazu, dass ich Informationen nicht weitergebe. Nicht wissen kann unbewusst sein. Das heißt, ich muss einen Job machen und mir fehlt dazu die Information, weil der Kollege sie nicht weitergegeben hat. Nicht wissen kann sein, mir fehlt die Qualifikation, weil mein Unternehmen nicht bereit ist, mich in dem neuen IT-System oder was auch immer zu schulen. Nicht wissen ist aber vor allen Dingen auch dann kritisch, wenn ich sage, nee, ich gehe so ein Stück weit mit und so weit nicht. Wenn ich so eine, die da unten und die da oben Problematik habe, auch das kann nicht wissen sein. Das heißt, ich verweigere mich. Ich gebe mein Wissen nicht weiter. Ein ganz großes Thema ist da zum Beispiel, wenn Menschen aus dem Unternehmen rausscheiden und letzten Endes Kundenkontakte im Kopf haben, Projekterfahrung im Kopf haben, aber dieses Wissen nicht weitergeben. Nicht weitergeben wollen, nicht weitergeben können, vielleicht aber auch nicht weitergeben sollen. Also diese untere Ebene des Eisbergs ist relativ groß. Ich glaube, die untere zwei Personen. Und eins noch zum Schluss. Nicht wissen wird auch nicht nur immer transportiert über Sprache. Nicht wissen wird auch sehr stark transportiert über Bilder. Das ist eine Besprechung, das ist eine Besprechung. Nur ein Beispiel. Ich kann so meine Werte und Normen ausdrücken, ich kann sie so ausdrücken. Das eine passt für den einen, das andere für den anderen, aber ich bekomme eine völlig andere Bedeutung mit. Ich kann so meine Ziele und meine Mission ausdrücken oder anders. Ich kann so sagen, wir haben ein modernes Unternehmen, wenn ich mir die Autos unten wegdecke, auch so. Ich kann mich als Unternehmen so präsentieren oder so. Ich kann über Zahlen sprechen, ich kann über Grafiken sprechen. Das heißt, Wissen oder Nichtwissen ist eine riesen Geschichte. Es ist immer diese Frage, was wird in der Kommunikation übersehen? Und da gibt es kritische Geschichten und unkritische Geschichten. Das eine ist, ich habe schlicht und ergreifend nicht genug geschult. Und das zweite ist, inwieweit gelingt es mir, an das ranzukommen, was die Leute wirklich bewegt. Auch das habe ich festgestellt, auch dazu gibt es mittlerweile ein Management. Ein Management des Nichtswissens, es gibt wie immer nichts, was es nicht gibt. Das, was wir noch nicht wissen, kann uns wurscht sein, womöglich. Wenn wir sagen, wir wissen nicht, denken nicht drüber nach. Kann aber auch ein Risiko sein. Das, was wir nicht wissen, aber ein Stück weit nicht preisgeben, denn das implizite Wissen, das was mit reinfliegt. Spannend ist die Frage hier oben. Wir meinen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist bekannte Wissen. Es kann aber auch ein Irrglaube sein. Wir können auch meinen, wir handeln richtig. Das ist der Irrtum. Wenn ich weiß, dass ich etwas nicht weiß und gebe es nicht zu, kann das eine bewusste Wissenslücke sein, weil ich muss es nicht wissen. Kann aber auch sein, nee, Ihnen sage ich es nicht. Und auch so etwas gibt es, also eine ganze Menge. Und die drei Affen. Ich habe gesagt, mein Versuch war, jetzt habe ich meine Zeit aber in der Tat überschritten, einen Bogen zu spannen und der Frage, an welcher Stelle entsteht denn Wissen in einer Organisation und wie kann man damit umgehen? Das, was natürlich der einzelne Mensch, aber auch eine Organisation lernen sollte, ist den Umgang mit den Bereichen, die selber für sie neu sind, mit dem, was darunter liegt unter dem Eisberg, mit dem Nichtwissen ihrer Mitarbeiter, mit der Frage, warum mache ich manchmal eine Trivialität, indem ich mir sage, A führt immer zu B, das heißt, dieses kausale Denken wird auf Dauer nicht mehr von erfolgreich sein. Ich werde mich auf eine Entwicklung, einen Change als Dauerzustand einstellen müssen und ich werde die Kommunikation stärker machen. Und letzten Endes entsteht Wissen immer in der gemeinsamen Schnittmenge A sagt B eine Information. Und wir tauschen uns darüber aus. Und das ist letztlich das, was auch in Unternehmen einen ganz, ganz großen Stellenwert haben muss. Nämlich die Frage, wie gelingt es mir, eine möglichst gemeinsame Idee davon zu haben, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir uns miteinander bewegen wollen. Dankeschön.
Ja, wir danken Ihnen, Frau Ebert-Steinhüll. Wir haben noch ein paar Minuten, deshalb lassen Sie uns vielleicht noch resümieren, Fragen stellen, diskutieren, bevor Sie zusammenpacken. Möchten Sie nachhaken? Haben Sie alles aufnehmen können? Möchten Sie widersprechen? Sie drei da oben haben zum Beispiel die ganze Zeit so prima diskutiert. Vielleicht bringen Sie es mal ein. Das nächste Mal gerne auch hinterher und nicht während des Vortrags. Ich finde es wahnsinnig störend. Sie wissen womöglich nicht, wie die Akustik dieser Aula funktioniert. Das, was da oben gesagt wird, kommt hier unten deutlich besser an als andersrum. Also wenn da ein Dauergemurmel dreier tiefstimmiger junger Männer ist, dann hat man hier permanent Schwingungen und nicht immer die besten. Was war denn so spannend? Ja, fangen Sie doch mal mit einer an. Das wäre ein Einstieg in die Diskussion. Ja, bitte.
Sie haben eigentlich die ganze Zeit so davon geredet, als müsste man annehmen, dass Sie der Meinung sind, dass es auf jeden Fall besser ist, etwas zu wissen, als es nicht zu wissen.
Jetzt frage ich mich A, ob ich davon geredet habe und B, ob das wirklich auch meine Meinung ist. Zwei Fragen in einer.
Ist das schon die Frage, ob Frau Ebert-Steinhüll...
Ihre Position dazu?
Ich meine nicht, weil ich denke, durch gewisses Unwissen Kümmert sich auch mit Zufriedenheit.
Oh, und aha.
Ich bin einfach der Meinung, dass Menschen sich auch eine gewisse Zufriedenheit erarbeiten vielleicht von Wissen aneignen. Wenn sie dann zu dem Punkt gekommen sind, können sie ganz gediegen sagen, nee, jetzt reicht's. Und das betrifft den normalen Bürger, das betrifft den Unternehmer, keine Ahnung, also sprich, die Zufriedenheit, die durch das Unwissen entstehen kann, ist einerseits positiv, andererseits natürlich negativ, weil dadurch vielleicht auch etwas nicht verändert werden kann oder wie auch immer. Aber im Grunde davon
weil ich halt der Meinung bin, dass Menschen sich so gewisse Wissensgrenzen setzen,
ja,
und das auch ganz bewusst, unterbewusst tun. Ja, also halt, weil sie,
immer mehr. Okay.
Aber
vielleicht ist es ein Unterschied. Ein Unterschied zu sagen, das sind jetzt einfach meine Grenzen. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon eine ganze Menge. Das reicht für mich und generiert daraus eine Zufriedenheit. Also sagen, ich generiere Zufriedenheit. Ich sage, boah, ich habe so viel Nichtwissen. Wie toll. Also die Frage, bin ich zufrieden, wenn ich sage, ich habe ein enormes Nichtwissen? Oder bin ich eher zufrieden, wenn ich sage, toll.
Ich meine, ja.
Ja, ja, ne?
Alles irgendwie wissen, welcher Vorgang, wo, wie, was passiert.
Ja, gut.
Wo hat es seine Grenzen?
Ja, aber das ist der Unterschied zwischen bewusst und unbewusst. Und die Frage ist, ab wann? Und das ist wirklich dieses, nochmal, was um Gottes Willen, da wäre ich genial, Ihnen auch nicht beantworten können. Ab wann schwappt dieses Unterbewusste, dieses Nichtbewusste über und wird einfach im Bewussten ein Problem? Oder zu Deutsch, ab wann habe ich, wenn wir jetzt im Unternehmen bleiben, zwar eine Stimmung unter den Menschen oder ein Gefühl, ein gefühltes Wissen kann es ja auch sein, da stimmt etwas nicht, das müsste man anders machen, da ginge noch etwas, das machen andere anders, die dann einfach dieses Zusammenleben so kritisch beleuchten, dass es letzten Endes kippt, ja. Also es geht nicht darum, ein immer mehr, und es geht nicht um die reine Fachexpertise. Das ist was anderes. Expertise ist was anderes als dieses Wissen. Das ist dieses, das haben wir. Aber letzten Endes ist Wissen diese sichtbare Seite. Was kann eine Organisation? Was zeigt sie? Wie spiegelt sie sich? Was bietet sie? Wie ist die Zusammenarbeit? Und da, jetzt zur Beantwortung Ihrer Frage, ich bin inzwischen selber für mich auch auf den Punkt gekommen, glaube ich, ist eine Kommunikation darüber, wie ist dieser gemeinsame Wissensstand wichtig? Ja, deshalb glaube ich, ja. Nicht das einen leugnen, sondern akzeptiert dieses drunter, aber versucht, über diese unterschiedlichen Wissensbestände miteinander zu sprechen. Weil sonst passiert genau dieses, ich präsentiere mich in einem wunderbaren Werbeflyer nach außen und die Leute sagen, das sind wir. Ja? Und das passiert. Und das passiert ganz, ganz oft, weil man letzten Endes, man kann nicht alles mit Kommunikation erschlagen, aber weil man da einfach manche Dinge nicht mitgenommen hat. Oder weil man letzten Endes auch Qualifikation oder Fähigkeiten von Menschen ungenutzt lässt.
Sie haben eine weitere...
Ja, Wissen ist die Verarbeitung der Information. Damit nur dann kann ich es weitergeben, wenn ich es für mich verinnerlicht habe. Ist die Basis. Ich kann eine Bedeutung nehmen. Genau.
Ist
noch ein Schritt davor, richtig?
Ja, okay. Deswegen, also mir kam es jetzt die ganze Zeit so vor, Wissen.
Das war das Thema, ja.
Ja.
Okay.
Sie hatten eine Frage.
Sie hat einer gesagt, Sie beraten die Kommunikation.
Ja.
Was ist denn das größte Defizit, was Unternehmen in Bezug auf Kommunikation haben? Da häufig der
Knackpunkt ist. Also, mein persönliches Thema, deshalb kann ich nicht sagen, ob das größte Defizit ist Führungsproblematik. Ja? Das heißt, dass die auch manchmal die oberste Führungskraft sich selbst anders wahrnimmt und dann sagt, wir haben ein Problem in der zweiten Führungsebene und die sagen, ja, wir haben ein Problem in der Führung, aber das sitzt da, dass man da einfach noch sehr, sehr unsicher darüber ist. Auch mit der Frage, zur Führung gehört ja zum Beispiel auch, ich muss manche Dinge auch kontrollieren, ich muss auch Entscheidungen geben und dann will man es gerade nicht oder doch, also dass man da einfach wirklich manchmal sehr, sehr unsauber arbeitet. Ja. Also das ist in der Tat das größte Problem, ja? Dass Dinge nicht entschieden werden, ja? Oder verwässert entschieden werden oder Informationen nicht. Ja, falsch, ja.
Jetzt müssten wir die Honorarfrage klären. Ne? Jetzt müssten wir erst die Honorarfrage klären.
Also, also das kann ich Ihnen jetzt nicht eingehen, das kommt auf die Situation an. Also hat das Unternehmen in der Tat nur ein Führungsproblem oder haben die auch ein betriebswirtschaftliches Problem oder unterschiedliche Schichten, also was hängt dran? Das heißt, das kann eine Systemunterstützung sein, das kann aber auch ein Führungstraining sein, das kann auch ein Coaching sein, eine Einzelführungskraft. Und manchmal kann es auch sein, dass man den anderen Führungskräften oder Mitarbeitern den Tipp gibt, ihr müsst halt damit leben oder ihr müsst kündigen. Auch das gibt es manchmal.
So, wir hatten noch eine und das wäre für mich die letzte Frage, kurz und knapp.
Das ist gemein.
Kurz und knapp.
Ja. Da wir in einer Hochschule sind, wo ja das zukünftige Fachpersonalführungskräfte ausgebildet wird,
ja.
Gibt es ja auch strategische Hochschulwissen.
Ja. Richtig? Ja, ja. 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 Also in der Tat, also wenn ich das dazu sagen darf, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ich stehe hier nicht als Expertin des Nichtwissens, weil das einfach ein Riesending ist und genau dieses Management des Nichtwissens, das war die letzte Folie, die so ein bisschen natürlich auch untergegangen ist. Genau, die Frage, wie Sie sagten, wann setze ich so etwas strategisch ein? Wann setze ich etwas bewusst ein? Wann verbreite ich bewusst eine Falschinformation? Aber dann rutschen wir nochmal in einen anderen Bereich. Aber es ist, glaube ich, einfach ein ganz spannender, großer Rahmen. Und das, aber letzten Endes, vielleicht hilft es. In der Kommunikation heißt, wissen kann ich nur das, wofür ich einen Begriff habe. Ja, was ich begreifen kann. Weil nur dann geht es da oben irgendwo in diese Schemata rein. Und vielleicht wäre das schon mal ein Ansatz zu sagen, über Nichtwissen oder wie benenne ich diese strategische Falschinformation. Auch das könnte ja vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Ich denke, wie wir bewusst unser Verhältnis zwischen Wissen und Nichtwissen austarieren, ist womöglich eine Frage der Weisheit. Hm. Die hatten wir heute noch gar nicht angesprochen, deswegen bringe ich sie zum Schluss. Nächste Woche haben wir einmal mehr wieder zu Gast Herrn Kirchner, Harald Kirchner. Manche von Ihnen werden ihn schon kennen. Er wird sich befassen mit dem politischen Halbsatz. Und womöglich ist da auch eine Menge zu fragen nach Wissen und Nichtwissen und Weisheit. Schönen Abend, herzlichen Dank.